Ich werde ein wenig Gedanken durcharbeiten im 2. Timotheusbrief. Ich habe gedacht, ich kann euch einfach ein wenig hinten nachgehen in der stillen Zeit und so etliche Gedanken weitergeben. Jünger Jesu sein. Man kann Jünger Jesu sein, natürlich auf verschiedener Art. Das sehen wir klar schon, wenn wir die 12 Jünger anschauen. Sie waren gar nicht die gleichen. Sie waren sehr verschieden. Sie hatten auch einen anderen Einsatz, die einen und die anderen. Und in der Verschiedenheit waren sie auch von verschiedenen Typen und Charakteren. Aber alle hatten einen selben Kampf. Die, die dem Herrn nachfolgen wollten, die müssten alle sterben. Alle in ihrer Natur Nein sagen und eine neue Natur bekommen vom Heiland. Eine Natur, die es möglich macht, ihm zu gehorchen. Es gibt verschiedene Jünger Jesu. Ich möchte euch etliche zeigen. Der sieht man gar nicht. Der ist der Beste. Moment. Ach, jetzt ist er besser dran. Hm? Das ist so einer, der hat immer etwas zu sagen, ja, und möchte gerne, dass alle es hören. Ja? Es gibt so Typen, die meinen, die haben immer was Wichtiges zu bringen. Es gibt auch einen anderen Typ, der hat alles im Kopf. Dem kann man alles fragen, der hat immer einen Ordner bereit, um eine Antwort zu finden. Es ist schwierig, mit ihm umzugehen, denn er hat immer recht. Er weiß alles, der schwierigen Jünger. Da gibt es einen anderen, der findet das so schön, gläubig zu sein. Ah, das ist super. Gläubig sein ist so schön, gell? Aber der tut nicht viel, aber es ist doch sehr schön, ja? Ist doch sehr schön. Und dann gibt es noch einen anderen Jünger noch, der findet, das Leben ist einfach gut und er sieht nicht, warum er sollte sich jetzt da beschäftigen mit den Lasten von den anderen. Ist doch so gut, Jünger zu sein, oder? Und er weiß, ich muss Zeit haben, um zu überlegen, zum Denken, um für sich zu sein. Und er merkt ja gar nicht, dass andere Menschen durchgehen. Und dann habe ich noch einen anderen, den kenne ich auch. Der ist richtig okay. Ja? Der arbeitet schon das ganze Leben an seiner Heiligung. Schaut immer wieder in den Spiegel, gell? Und sagt, bin ich denn jetzt schon heilig genug? Ich werde so langsam besser, ja? Ich werde so langsam, okay, bald kann mich Jesus gebrauchen. Muss nur noch ein bisschen besser werden. Da habe ich einen anderen Freund. Der findet, ja, wenn ich jetzt in Südkorea wäre, dann würde ich auch um 5 Uhr morgens aufstehen und für die Gebetszeit. Denn da hat es Tausende, die miteinander beten um 5 Uhr morgens, ja. Ich finde das so wichtig, beten am Morgen früh. Aber ich bin eben nicht in Südkorea, oder? Ja. Aber bestimmt wird es doch eine Erweckung geben. Und weil wir von Erweckung reden, habe ich einen anderen Kollegen. Ja, der will immer da sein, wo Erweckung ist. Der geht durch die ganze Welt als Jünger Jesu. Und er muss dabei sein. Und er hat die besten Fotos von der Erweckung. Ich habe aber noch einen anderen Freund. Der kann nicht mit jedem zusammenarbeiten. Habt ihr gesehen? Das ist ein Punkt, der klappt nicht, ja? Habt ihr den Punkt gesehen da, ja? Da hat er gemerkt, das geht nicht in dieser Gruppe. Da kann ich nicht mitmachen. Das kann nicht gehen. Ich kann nur da mit sein, wo alles top ist, ja? Muss richtig. Wenn etwas nicht ganz, ganz stimmt, ja? Kann ich nicht mitmachen. Ich bin theologisch ganz gerade. Und da habe ich einen anderen. Ach, der hat es so schön, gell? Der wartet, dass Jesus zurückkommt. Er wartet vielleicht noch lange, gell? Aber er wartet, hat Geduld. Ja, das ist ein geduldiger Jünger. der wartet, bis das Jesus zurückkommt. So, ich habe euch etliche von meinen Freunden gezeigt, gell? Zum Einleitung. Aber ich wollte eine biblische Arbeit machen, ich wollte nicht nur Witze machen, gell? Um was geht es heute Morgen? Ich möchte mit euch heute Morgen zuerst im Timotheusbrief ein wenig hineinblicken auf die Frage des Heiligen Geistes und den Gaben, die der Geist gibt, die Gott gibt. Im 2. Timotheusbrief, da haben wir gelesen am Anfang, Kapitel 1, Vers 6 bis 8, ich lese, 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 6 bis 8. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, und das ist kein Geist der Furcht, sondern ein Geist, der uns mit Kraft, Liebe und Selbstüberwindung erfüllt. Timotheus hat nicht die Gabe bekommen, in einer ganz bestimmten Situation, wo Älteste und der Paulus ihm die Hände aufgelegt haben. Im 1. Timotheus 4, Vers 14, die andere Stelle steht da, steht geschrieben, dass auch die Ältesten die Hände aufgelegt haben. Timotheus hatte die Gabe bekommen von Gott. Und was die Ältesten und Paulus gemacht hat oder gemacht haben miteinander, ist diese Gabe vom Timotheus bestätigt. Timotheus hatte ein Temperament von einem zurückhaltenden jungen Mann. Er war nicht ein kriegerischen Typ als Temperament, so wie wir ihn sehen im Neuen Testament, aber er war ein Typ, der es brauchte, dass man Bestätigung gibt und dass man ihm Mut macht. Und das ist das Schöne, dass wenn eine Gabe von Gott bekommen wird, und wir werden nachher sehen, wie wir die Gabe entdecken können, wenn eine Gabe von Gott bekommen wird, dann sind wir miteinander als Gläubige, sind wir auch da, um diese Gabe zu bestätigen, um uns Mut zu machen, um zu merken, der Bruder, die Schwester, die hat die und die Gabe, ich muss ihr sagen, dass sie diese Gabe hat und muss ihr Mut machen, in dieser Gabe zu arbeiten. Wir haben ja immer solche, die aus der Bibelschule kommen, wären 2 Jahre bei uns. Und das ist ein von meinen Gebetsanliegen für Ursula und ich. Wir beten immer wieder dafür, Herr, schenk uns, dass wir diesen Jungs sagen können, was sie für eine Gabe haben. Und dass sie dann in dieser Gabe wirklich arbeiten können, weiterkommen können. Timotheus hatte Angst, Angst vor Menschen. Timotheus hatte selber nicht genügend Gewissheit, um die Gabe Gottes, die er bekommen hat, auszuüben. Und ich finde das so schön, wenn dann andere da sind, wie Paulus, ein älteren Bruder, der dem jungen Timotheus sagt, Timotheus, okay, geh in diese Richtung, mach weiter, lese weiter die Bibel, wie er es ihm sagt im Timotheusbrief, forsche weiter, pass auf, dass du deine Zeit nicht brauchst, einfach um viele Diskussionen, aber mach weiter in deiner Gabe, dass du brauchbar wirst in der Gemeinde. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht Frucht des Geistes verwechseln mit Gabe. Frucht des Geistes, ich habe gelesen heute früh in 2. Timotheus 3, das ganze Anfang vom Kapitel steht alles das Negative, das ganz leicht zu machen ist. Man braucht nur keinen Willen einzusetzen, sich gehen zu lassen und da kann man das alles machen. Braucht gar nicht stark zu sein, um das alles zu machen, was ihr gelesen habt am Anfang vom Kapitel. Und die Frucht des Geistes, hier kennt ihr die Text, gell? Galater 5, 22, das wisst ihr. Die Frucht des Geistes ist Liebe, ist Wahrheit, ist Sanftmut, ist alles das, was, wenn wir es leben mit dem Heiland, dann brauchen wir nicht mal aufpassen auf das Gesetz. Steht in Galater 5, 22. Denn das Gesetz ist weniger streng, als was du lebst mit der Frucht des Geistes. Du bist positiver, wenn du mit dem Geist Gottes lebst, als das, was das Gesetz dir zeigt. Das Gesetz ist eigentlich wie auf einer Brücke, weißt, die zwei Rampen auf den zwei Seiten, dass man nicht runterfällt. Für das ist das Gesetz da. Aber wenn du normalen Autofahrer bist oder Fahrradfahrer, dann fährst du nicht von einem Geländer zum anderen, ne, zum Schauen, ob das Ding hält, ja? Sondern normalerweise schaust du gerade nach vorn und du fährst und du brauchst gar nicht diese Rampen. Die sind für dich total unnötig. Du brauchst sie nicht. Das Gesetz ist da, wenn wir Menschen nicht mehr zielgerichtet in der Liebe Jesu leben. Dann fangen wir an, eben den Weg zu gehen, und dann, wenn wir daneben gehen, dann ist das Gesetz wichtig. Das Gesetz, das uns sagt, stopp, das darfst du nicht. Da ist die Rampe da, sonst fliegst du runter. Und so, wenn wir im Geiste Gottes leben, abhängig von Heiland, wenn wir immer besser ihn kennen durch sein Wort, dann wird unser Leben gerichtet nach dieser Zielsetzung für ihn, um ihn zu lieben, um andere Menschen zu lieben. Und dann brauchen wir diese Rampen auf der Seite nicht. Frucht ist das, was vom Wachstum kommt. Eine Gabe kommt nicht vom Wachstum, eine Gabe ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, ob ihr an Weihnachten Tannenbäume habt, also so Weihnachtsbäume, ich habe keine Ahnung, ob ihr da mitmacht oder nicht, das ist jetzt egal. Aber wenn ich draußen einen Äpfelbaum sehe mit Äpfel, dann ja, der hat der Äpfel, weil er ein Äpfelbaum ist, oder? Das ist seine Frucht. Und er trägt seine Frucht, man hört nicht, dass er sich quält damit, oder? Er schreit nicht, wenn die Frucht kommt, ziemlich ruhig, ja, und die Frucht kommt. Ne? Er braucht Nahrung, er muss gut verwurzelt sein, im Boden an der Quelle sein, und er braucht Sonne und Licht, dass er wachsen kann. So wie wir. Um zu wachsen in unserem geistigen Leben, müssen wir gut verwurzelt sein im Fels, der Christus ist, und da an seiner Quelle das Wasser bekommen, dass unser Baum wächst. Und wir brauchen Sonne, das Licht Gottes, das Licht in unserem Leben, im Licht leben, und dann kommt die Frucht, ohne dass wir uns quälen damit. Aber wenn man an Weihnachten an einen Tannenbaum Schokolade hinhängt, dann ist es noch lange nicht kein Schokoladenbaum, oder? Dann ist es immer noch ein Tannenbaum, ja? Denn der hat eine Gabe bekommen, der hat Schokolade bekommen, der Gute, gell? Der hat eine gute Gabe bekommen, aber darum ist er nicht ein anderen Baum geworden. Gott gibt Gaben. Die Gaben sind Geschenke, die wir bekommen können von Gott. Und etliche von diesen Gaben hast du mitbekommen ins Leben. Andere von diesen Gaben kann dir Gott geben, wann er will, wo er will, weil er dich in Situationen hineinstellt, wo es diese Gabe braucht. Wo kein anderer da ist und Gott wirken will und er dir diese Gabe gibt. Gaben sind Geschenke. Was ist das Ziel der Gaben? Ziel der Gaben. 1. Korinther 12. Vers 6 und 7. Es gibt verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes, aber Gott allein ist es, der dies alles in denen wirkt, die zur Gemeinde gehören. Wie auch immer sich die Gaben des Heiligen Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sind zum Nutzen der ganzen Gemeinde bestimmt. Die Gaben Gottes sind zum Nützen der anderen, der Gemeinde Gottes. Gott gibt, auf das wir geben können. Das ist so schön, mit ihm zu leben. Gott gibt nicht, dass wir ein Lager machen damit. Gott gibt, dass wir weitergeben. Und deswegen wollen wir auch etwas weitergeben, dass Gott die Ehre gibt. Wir wollen nicht schlechte Qualität weitergeben. Wir wollen brauchbar sein und mit den Gaben, die Gott uns gibt, diese Gaben so weiterarbeiten, dass diese Gaben für andere wirklich nützlich werden. Dass sie zur Gottes Ehre sind und dass sie nützen für anderen. Und wer bestimmt die Gabe? 1. Korinther 12, 11. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist, und so empfängt jeder die Gabe, die Gott ihm zugedacht hat. Auch das ist schön. Du brauchst nicht krampfhaft, um eine Gabe zu suchen oder sie zu wollen. Das Einzige, was wir in der Bibel sehen, was wir streben sollen danach, ist die größte Gabe. Die Gabe ist und die zu gleicher Zeit Frucht des Geistes ist, die Liebe. Die Liebe. Kapitel 13 im 1. Korintherbrief steht mittendrin in den Kapiteln über Gaben. Da steht das drin, so wie in einem Musikstück, das Thema drin ist, und in einer großen Musikzeile, an einem, kommen die Worte nicht, ja gleich. Ha? In einer Partitur, in einem ganzen Werk, in einem ganzen Musikwerk, findest du immer wieder das Thema. Und das Thema kommt mal mit deinem Instrument, dann mit einem anderen Instrument, dann im Bass, dann beim Singen, dann in der Geige, dann in einem Blasinstrument. Da kommt das Thema immer wieder. Und das Thema, das immer wieder kommt, in dieser großen Harmonie, die da ist, in der Heiligen Schrift, ist das Thema Liebe. Das geht über alles. Das ist, nach dem sollen wir streben. Liebe heißt, den anderen glücklich machen. Liebe heißt, für den anderen etwas tun, was ihm hilft. Und wenn das als Liebe verstanden wird, dann werden wir in unserem Leben immer die Gaben, die wir bekommen haben von Gott, diese Gaben gebrauchen, um diese Liebe zu den anderen Menschen auszuleben. Das Ziel der Gaben haben wir gesehen. Der Geber dieser Gaben ist Gott. Und das ist so gut, dass wir es wissen. Und jetzt, wir wollen als Gläubige, wollen wir unsere Gaben erkennen. Wenn wir diese Gaben erkennen wollen, dann ist das Erste, dass wir die richtige Haltung haben dazu. Das heißt, wir sind berufen, um zu dienen. Dienen. Dienen ist die richtige Haltung. Dienen die richtige Haltung. 1. Korinther 12, Vers 31. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg, der dazu führt. Und dann redet der Kapitel 13 von der Liebe. Die Liebe führt immer zum Dienst. Liebe ohne Dienen gibt es gar nicht. Das ist keine echte Liebe. Liebe führt zum Dienst. Wie kann ich jetzt meine Gaben erkennen? Das interessiert uns, gell? Zuerst, wir können es erkennen, wenn wir bereit sein, wie gesagt, dass wir als Lebensinhalt und als Lebensstil akzeptieren, dass wir dienen wollen. Wir wollen den anderen dienen. Das ist etwas, was man auch immer wieder miteinander besprechen kann und soll, wenn man verheiratet ist. Wo ist unser Dienst? An wem sind wir am Dienen? Was ist da, um es zu erkennen, die Gabe? Zuerst, wenn wir den anderen dienen, dann werden wir merken in unserem persönlichen Leben, was wir alles tun können. Wir können viel mehr tun, als wir meinen. Wir tun vielleicht nicht vieles, weil wir immer das Gefühl haben, wir tun es ja nicht so gut wie andere. Aber wenn andere manches vielleicht gut tun, da tun sie es gut, zum Teil, weil sie es schon lange üben. Weil sie schon lange Zeit machen. Und was uns oft beschwert im Dienen und im Gaben entdecken, ist, dass wir meinen, ich habe diese Gabe nicht. Und dann fangen wir gar nicht schon an. Weil wir denken, die anderen machen es ja sowieso besser. Und das kann uns total blockieren. Kann uns Grenzen geben, wo wir uns selber einfach die Limiten, die Grenzen setzen, die eigentlich Gott uns nicht setzt. Wir setzen uns diese Grenzen dann selber. Ihr wisst ja, was Jesus gebracht hat im Neuen Bund für eine Revolution. Im Alten Testament müssten die Juden lernen, sich zu lieben unter den Juden. Und die Heiden mussten sie töten. Wegschaffen. Und da kommt Jesus und der neue Bund und dann sagt Jesus, jetzt ist eine ganz neue Dimension da, jetzt liebt ihr eure Feinde. Ganz neue Dimension. Jetzt plötzlich geht nicht mehr der Dienst nur zu den Mitbrüdern und Mitschwestern im Glauben. Jetzt geht sogar der Dienst zu den Heiden und noch mehr zu den Feinden. Das ist ganz neu. Und das ist eigentlich, was der natürliche Mensch nicht kann. Und solange wir zum Beispiel in einer Gemeinde uns untereinander lieben und nur uns untereinander lieben, da haben wir keine größere Liebe als die, die einem Fußballclub sind. Die lieben sich auch untereinander. Oder wenn ihr in einem Orchester seid, ich war noch nicht so lange in einem Orchester, klassische Musik so, ja. Das war super schön in diesem Orchester, das Leben zusammen. Es waren 70 Musiker, gell? Und richtig schön, wir hatten es toll miteinander. Es waren keine Gläubige, so viel ich weiß. Aber es war doch schön, denn wir hatten miteinander ein selbes Ziel. Wir mussten miteinander spielen. Wir mussten miteinander üben, wir haben einander die Fehler gezeigt, die wir spielen, wir haben uns geholfen. Das ist nichts Besonderes, das kann die Welt auch. Was ganz neu ist im neuen Bund, ist, dass Jesus kommt und sagt, die Feinde lieben und jetzt fängst du an, Menschen zu dienen, die nicht gläubig sind. Das ist ganz brutal neu im neuen Bund. Das gab es gar nicht im Alten Bund. Dienen, das führt zum Entdecken von den Gaben. Und die Ältesten von einer Gemeinde, die haben den Auftrag, dass wenn sie beten und vor der Gemeinde sind und für die Gemeindeglieder beten, dass sie versuchen zu entdecken, was hat denn jeder für Gaben? Das ist ein ganz großer Auftrag. Ich habe mit Ältesten von Gemeinden, habe ich oft wieder ganze Nachmittage, auch ganze Nächte manchmal verbracht, auf den Knien zum Beten für alle, für die Gemeinde. Zum Beten zu entdecken, woher, wer hat welche Gabe? Wem sollen wir eine Verantwortung geben? Wie werden wir ihnen Mut machen, um weiterzugehen? Wir haben ja 2. Timotheus 2,2 gelesen, gell? Gestern im Kapitel, wo Paulus dem Timotheus gesagt hat, was du bekommen hast vor vielen Zeugen, dann gebe es weiter Menschen, die treu sind, die auch es wieder weitergeben können. Einen ganzen Auftrag, der immer weitergehen soll. Und in diesem Auftrag braucht es viele verschiedene Gaben. Und die Gaben, die gibt Gott. Also wie es eine Gabe entdecken? Dienen. Ich werde nachher von den verschiedenen Gaben reden. Dienen. Und wie entdecken? Wenn man sieht, ein anderer, man merkt, der hat eine Gabe für etwas, ihm Mut machen, um ihm sagen, dass es uns Mut macht zu sehen, wie er das gut tut. Und wenn ich meine Gabe kenne, was dann? Wenn ich sie kenne? Dann 1. Timotheus 4,14, dann darf ich sie nicht vernachlässigen. 1. Timotheus 4,14. Dann soll ich diese Gabe nicht vernachlässigen. Dann weiß ich, in diese Richtung, da werde ich in meinem Leben arbeiten, da werde ich mir Mühe geben, da werde ich meine Gabe verbessern. Ich habe immer so viel Freude, wenn ich überall Gläubige antreffe, die eine Verantwortung haben in der Gemeinde, sei es Kinderarbeit, Jugendarbeit, sei es für die Musik, sei es für die Organisation einer Gemeinde, sei es um Kranke zu besuchen, um alte Menschen zu besuchen, sei es so viel Verschiedenes, dass solche, die eine Gabe haben, dass sie dann weiterarbeiten, um diese Gabe besser zu gebrauchen. Das ganze Leben kannst du deine Gabe verbessern. Das ganze Leben. Ich werde noch zurückkommen drauf. In welchem Rahmen soll jetzt diese Gabe gebraucht werden? Wir haben gesagt, im neuen Bund, Gemeinde, aber auch die Verlorenen. Aber in welchem Rahmen, in welcher Haltung wollen wir mit dieser Gabe, diese Gabe leben? Der Rahmen steht in 1. Petrus 4. Vers 7 bis 11. 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11. 1. Petrus 4, 7 bis 11, ich lese. Bald wird das Ende dieser Welt kommen, deshalb seid wachsam und nüchtern, werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Bist du dazu berufen, Gottes Wort auszulegen, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So preisen wir Gott durch Jesum Christum mit allem, was wir sind und haben. Ihm allein gehören alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Das ist gewiss. Der Rahmen, wo wir die Gaben brauchen, ist der Rahmen, wo wir in Demut für die anderen da sind und wo wir unsere Begabung ernst nehmen, ernst vor Gott und ernst für die anderen. Als wir gestern 2. Timotheus 2 gelesen haben, habt ihr gesehen, wie Paulus dem Timotheus eigentlich viele Bilder gibt, dass Timotheus verstehen kann, was eigentlich ein Diener ist, der mit Gott leben will. Es sind 8 wunderbare Bilder in 2. Timotheus. Du hast sie gemerkt, du hast durchgelesen. Das erste Bild, wo davon Paulus spricht, in 2. Timotheus Vers 2, ist der Zeuge. Von einem Zeuge erwartet man nur etwas. Wahrheit. Wenn du Zeuge bist an einem Unfall, dann will die Polizei nicht, dass du erzählst, wie die Bäume waren und die Sonne war schön und es ist eine schöne Ortschaft hier und Sie wollen nur, dass du ihnen sagst, was du genau gesehen hast. Und sobald du anfängst, Kommentare zu machen, stellen sie dich ab. Wenn du sagst, der war schuldig, der andere nicht, wird nicht aufgeschrieben. Du bist nicht Richter, du bist Zeuge. Du kannst nur das sagen, was du gesehen hast. Und da, wo du es nicht ganz genau gesehen hast, schreiben sie nicht auf. Da fragen sie nochmal, sind sie sicher? Haben sie das so gesehen? Wenn du nicht sicher bist, sag, nein, okay, schreiben wir nicht auf. Ja? Nur das, was du wahrhaftig gesehen hast. Wir sind Zeuge, Jesus, wir können nur das weitergeben, was wir wahrhaftig erlebt haben. Dann sagt Paulus dem Timotheus, du bist ein Soldat. Vers 3. Und vom Soldat erwartet man nur eines, ist Gehorsam. Gehorsam. Klar, Paulus schreibt dem Timotheus, sagt ihm, der Soldat kann sich nicht bekümmern um so viel anderes, nebensächlich und Geschäfte machen und so, ist klar, das für das ist er nicht da. Das ist das Schöne beim Militär. Du brauchst dich nicht mal zu kümmern darum, ob dein Hemd mit deiner Hose passt. Ja? Denn die Kleider, die haben sie dich gegeben, gell? Alles ist grün. Ne? Passt alles in die Natur, gell? Ganz einfach, ja. Da brauchst du nicht vor einem Schrank stehen und dir sagen, was ziehe ich jetzt heute an? Ja? Nein, bist Soldat, oder? Die haben alles für dich da. Aber Soldat wollte Paulus zeigen, es geht um Gehorsam. Und dann hat Paulus dem Timotheus gesprochen von einem Sportler, Vers 5. Und der Sportler, der bekommt nur die Krone, wenn er nach den Regeln handelt. Du kannst ganz gut sein im Laufen, aber wenn du den Ablauf verfehlst, ist alles pleite. Hast nichts davon. Und ganz genau so, als Jünger Jesu, es gibt Regeln, die wir halten müssen, die sind in Gottes Wort, um Jünger zu sein. Und wie ein Sportler müssen wir uns den Regeln halten, um zu laufen. Und dann redet Paulus dem Timotheus von einem Ackermann, Vers 6. Und der Ackermann, der muss zuerst arbeiten, aussäen, alles wegschmeißen, die ganze Saat mit Glaube in den Boden machen. Er muss sogar dann die Saat unter den Boden machen. Er kann nicht mal schauen, ob das Ding gut geht. Wenn er jeden Tag kratzen geht, zum Schauen, ob das Ding kommt, ist alles kaputt. Er muss alles rausschmeißen. Und wenn die Ernte kommt, bekommt er von den ersten Früchten. Das ist auch der Jünger. Jünger Jesu sein ist Sämannsarbeit haben. Ich möchte dir Mut machen. Mut machen, um das Evangelium zu säen, so wie du Kraft und Mut hast. Vielleicht hast du Kraft, in einen Ort zu gehen, wo dich niemand kennt, und in einer Straße Traktate in die Briefkasten zu machen. Du zitterst da vielleicht davor, das ist normal. Und denkst, wenn da jemand rauskommt, was sage ich dann? Ja? Und du hast gehört, niemand liest Traktate, überall gibt es viel Papier im Briefkasten, es nützt absolut nichts, Traktate zu gehen, keiner kann was davon haben, ist verlorenes Geld. Ja? Und doch Jahr um Jahr verteilen wir Tausende von Traktate und immer wieder gibt es Menschen, Einzelne, die auf Traktate antworten, die ein Evangelium wollen, die ein Neutestament wollen. Wir haben so einen Stempel drauf, wenn sie ein Evangelium wollen, umsonst schreiben sie uns. Wenn sie ein Neutestament bekommen, umsonst schreiben sie uns. Immer wieder was anderes drauf. Und die Leute besuchen wir nicht, denn sie haben Angst vor Besuche. Ich schicke ihnen dann das per Post mit einem lieben Brief dazu. Danke ihnen, dass sie uns gefragt haben. Mach ihnen Mut, die Bibel zu lesen. Sag ihnen in einem Brief, wie es schön ist, wenn man den Frieden mit Gott gefunden hat. Und dann sind sie wieder frei, um selber weiterzulesen und wieder die Möglichkeit, etwas anderes dann wieder zu bekommen per Post. Ich möchte dir Mut machen, bleibe Seemann und bleibe nicht einfach in deinem Leben so, dass anderen Menschen das Evangelium nicht bekannt wird. Du hast vielleicht nicht den Mut, mit anderen direkt zu reden. Das macht nichts. Du hast vielleicht nicht die Möglichkeiten, weil du vielleicht auch nicht, weil du noch Angst oder nicht mutig oder weil es nicht deine Gabe ist. Aber es gibt viele Möglichkeiten, mit verschiedenen Mitteln das Evangelium weiterzugeben. Der Ackermann. Und dann redet der Paulus mit Timotheus vom Leiden und sagt ihm, Vers 9, weißt du, wenn du Zeuge bist, Soldat, Sportmann, Ackermann, dann bist du auch ein Leidensmann. Und er sagt ihm, erinnere dich von Christus, der gelitten hat, um die Wahrheit zu bringen, weil er die Wahrheit ist. Und du wirst auch in deinem Leben das Leiden kennen, sagt er ihm. Aber das Leiden soll dich nicht zurückhalten. Leiden, die ganze Welt hat Angst vor Leiden. Und heute, wenn jemand ein wenig Schmerzen hat, dann muss er sofort etwas nehmen, gell? Sonst geht es gar nicht mehr. Ne? Aber eigentlich beim Leiden und in der Krankheit ist oft Gott so nahe, wie du sonst ihn nie in der Nähe findest. Er kann dir so viel Mut machen und dich so stärken in der Krankheit, dass du merkst, dass Leiden in Gottes Plan nicht eine Not ist, sondern ein Segen wird. Dann sagt er, Vers 15, 2. Timotheus, sagt Paulus, du bist ein Arbeiter. Von einem Arbeiter erwartet man was? Dass er gewissenhaft arbeitet. Dass man mit ihm rechnen kann. Das ist wieder, was es braucht, dass wir Gaben benutzen können, ist, dass man mit uns rechnen kann. In einer Gemeinde, wenn man jemand eine Verantwortung gibt und man jedes Mal telefonieren muss, um zu wissen, ob er es sich vorbereitet hat oder ob er es nicht vergessen hat, ob er doch daran gedacht hat, ob, ne? Ja, das. Ich verstehe manchmal nicht, warum können Leute pünktlich an die Arbeit gehen jeden Tag und warum kann man mit ihnen nicht rechnen für die Gemeindearbeit? Komisch, gell? Ist es, weil es an der Arbeit, weil es Geld gibt? Und weil es in der Gemeinde Möglichkeit gibt, das Geld zu geben? Wo klemmt es eigentlich? Ja? Gewissenhaft werden. Und dann redet Paulus vom Gefäß, wir haben es gehört, auch in 2. Timotheus 2, gell? Vers 20. Und das Gefäß wird brauchbar, ich habe es im Text gelesen, wenn es gereinigt ist. Wir müssen aufpassen mit unseren Traditionen, gell? Ich habe es gedacht gestern bei unserem Austausch am Frühstück, gell? Also die goldenen Gefäße und die anderen Gefäße, das sind nicht in diesem Text, auf alle Fälle sind es nicht Gaben, die größer wären oder Dienste, die größer und besser wären und anderen. In diesem Text sind die goldenen Gefäße und die anderen Gefäße sind Menschen, die gereinigt sind. Gereinigt sind. Es gibt nicht in der Gemeinde größere und weniger große Gaben. Wenn ich predige, wenn ich Redner bin oder wenn ich Gemeindegründung stehe, bin ich nicht vor Gott nicht mehr als einer, der das WC putzt. Denn das WC kann man putzen für Gott. Jeden Dienst hat derselbe Wert vor Gott. Das müssen wir lernen. Sonst rutschen wir wieder früh oder spät in die Religiosität des Katholizismus hinein, wo wir dann plötzlich wieder eine Hierarchie haben. Da gibt es bessere, größere, noch größere, noch größere. Ne? Denn eigentlich ist das Größte in der Bibel, ist Liebe. Und das, was du mit Liebe tust, das hat der ganze Wert. Ganz wichtig. Wenn du mal kleine Kinder hast und zu Hause sein musst, um einfach Windeln zu waschen, Kinder anzuhören, wenn sie schreien, wenn alle so an deine Nerven ziehen, gell, bis du das Gefühl hast, jetzt lasst's, dann jetzt fliegen sie dann weg, gell, diese Nerven. Dann musst du wissen, dass deinen Dienst als Mutter, deinen Dienst an deinen Kindern ist so viel wert und kostbar wie jeden Dienst, wo man meint, das ist jetzt ein großer Mann, du. Der hat was drin, ja? Das ist unsere falsche Sicht. Gottes Sicht ist das, was mit Liebe geschieht, hat Gewicht, ist wertvoll. Und dann das achte Bild, das er braucht, 2. Timotheus 2, Vers 24, ist das Bild vom Knecht. Er sagt nochmal, Paulus sagt dem Timotheus, du bist ein Knecht Gottes. Und weil du ein Knecht Gottes bist, da kannst du freundlich sein, sagt er ihm im Text, Vers 24. Da kannst du Böses ertragen und mit Sanftmut da sein. Ein Knecht Gottes lernt, dass sobald er Verantwortungen nimmt, muss er lernen, Böses zu ertragen und sanftmütig zu bleiben. Sobald du in der Gemeinde Verantwortungen nimmst und bekommst und dass du deine Gaben brauchst in der Gemeinde, wird es immer wieder Leute geben, die finden, das machst du nicht gut, das könnte man besser machen und so weiter. Es gibt immer wieder Leute, die negativ sind. Und du brauchst dann diese Größe in deiner Gemeinschaft mit Gott, dass du Böses ertragen kannst und sanftmütig bleiben kannst. Dass du nicht ausschlagen brauchst, aber du weißt, du dienst ja dem Herrn. Du machst ja für ihn. Und darum kannst du es auch mit Freude weitermachen. Ich komme zum Schluss. Welche Gaben, was zeigt uns die Bibel? Welche Gaben, was zeigt uns die Bibel? Römer 12, es gibt natürlich verschiedene Texte für die Gaben, auch im Korintherbrief, aber ich will nur an einem Text stehen bleiben, einen Moment. Römer 12, Vers 3 bis 9. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, warne ich jeden einzelnen von euch, schätzt euch nicht höher ein, als euch zukommt. Bleibt bescheiden und maßt euch nicht etwas an, was über die Gaben hinausgeht, die Gott euch geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi, die Gemeinde, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns durch seinen Heiligen Geist unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand zum Beispiel die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit dem Glauben übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer Gottes Wort lehrt, soll diesem besonderen Auftrag gerecht werden. Wer andere im Glauben ermutigen kann, der soll diese Gabe nützen. Wer von der Gemeinde beauftragt ist, die Armen zu versorgen, der soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, soll sie ganz für sie einsetzen. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun. Ganzes Programm, ne? Ganzes Programm der Liebe. Viele Möglichkeiten. Die erste Gabe, die da in der Sprache ist, ist die Weissagung, das heißt mit Weisheit sagen. Weissagung ist mit Weisheit etwas sagen. Das heißt, das weise Wort in die Situation, in die heutige Situation hinein sagen. Und wenn jemand ein weises Wort sagt, muss es übereinstimmen mit seinem Glauben. Wenn ich einem Kranken sage, ja, du brauchst ja nicht krank zu bleiben, du brauchst ja nur zu beten und dann wird die Krankheit weg sein. dieses Wort würde jetzt gar nicht vereinbar sein und nicht stimmen mit meinem Glauben. Denn ich erlebe auch, dass ich krank bleibe. Also stimmt es nicht mit meinem Glauben, was ich da sage. Und Gott hat nie gesagt, dass alle Kranke geheilt werden. Er heilt die Krankheit, so wie er es will. Er tut das, aber er lässt auch bei anderen die Krankheit. Also muss das, was ich sage, in eine Situation hinein, muss übereinstimmen mit meinem Glauben. Mit dem, was ich vom Gottes Wort weiß, was Glaube ist. Zweite Gaben, die da in Sprache kommen, sind die Dienstgaben. Luther hat mit Amt übersetzt. Mir scheint diese Übersetzung nicht gut, aber der Luther kann auch nichts dafür, gell? Und jedes Gemeindeglied hat diesen Zettel bekommen und konnte überlegen 14 Tage und beten drüber und dann einen Zettel zurückgeben, in welchem Dienst er dienen will. 140 Möglichkeiten. Ja? Das ging von den Möglichkeiten vom das Grasmähen, Kinderhüten und so weiter. Zum Beispiel für die verschiedenen Altersstufen in der Gemeinde bei den Kindern Hilfsstunden zu geben für die Schule. Da haben wir in der Gemeinde, wissen wir, wenn ein Kind in der 4., 5. Schulklasse Mühe hat mit der Mathematik, dann schauen die Eltern auf den Zettel, dann sind, Bruder oder Schwester sowieso hat aufgeschrieben, für 5. Jahr Mathematik kann ich helfen. Okay? Und dann wird diesem Kind geholfen, zu Hause, von jemand von der Gemeinde, der gut ist in Mathematik und erklärt ihm nochmals Programm, hilft mit. Und da können die Kinder der Gemeinde, können in den ganz normalen Schulen weiterkommen, sind geholfen und werden von anderen von den Gemeinden geholfen. Denn es können nicht alle Eltern einem Jungen helfen, wenn er in die Universität geht, gell? Da stellt's ab, ja. Aber da gibt's Lehrer in der Gemeinde, die da helfen können. Und da gibt es viele Möglichkeiten zum Dienen. Vielleicht gibt es Kinder in der Gemeinde, wo du bist, die eine besondere Schwierigkeit haben, vielleicht in der Sprache oder so, und du hast vielleicht Leichtigkeit mit der Rechtschreibung, dann hast du da schon einen Dienst. Kannst du schon anfangen, dieses Kind hin und wieder zu besuchen bei den Eltern, ihnen das vorzuschlagen, und dann hilfst du diesem Kind. Und einem Kind kann man viel besser helfen in den Aufgaben, wenn man nicht direkt Eltern ist davon. Wenn Eltern immer das Kind stoßen müssen für die Schule, wird es schwer. Wenn jemand einmal eine Stunde in der Woche nach Hause kommt und wenn man zusammensitzt und das wieder durchschaut und dem Kind Mut macht, da kann man vorwärts gehen. Und das Kind kann etwas lernen. Es gibt so viele Möglichkeiten, um praktisch zu dienen. Natürlich ist auch das ganz praktische Dienen in praktischer Arbeit, das kennt ihr, das macht ihr sowieso unter den Mennoniten sehr gut. Wir haben auch gesehen in der Gemeinde, wie schön es ist, wenn zum Beispiel die Frauen Nähkurs geben können oder Kochkurse oder Hausdekorationskurse geben können. Das kann man alles geben. Es gibt so Gaben. Und wenn man das braucht, dann sind sogar Menschen interessiert für das, die nicht zur Gemeinde gehören. Die wissen, da gibt's einen Nähkurs, der kostet nicht, man kann hingehen, man fängt an mit einem kleinen Tee miteinander und dann wird gelernt, wie man ein Kleid macht und so, gell? Okay. Und da hat's Schwestern zusammen, die von der Gemeinde sind, die das auch lernen wollen und andere kommen auch. Und dann macht man nicht eine Bibelstunde, sondern dann redet man miteinander und näht miteinander. Und Menschen öffnen sich in der menschlichen Gemeinschaft, menschlichen Kontakt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Was wir brauchen, ist einfach manchmal hinzusitzen und überlegen und dem Herrn sagen, Herr, ich möchte dienen. Herr, was kann ich machen? Wie kann ich es machen? Es hat immer wieder Möglichkeiten gegeben. Wenn du ein Musikinstrument spielst, dann mach weiter. Und da kannst du anderen das auch lernen. Da nimmst du vielleicht ein paar Stunden, Musikstunden, wo man dir lernt, wie man andere anlernt zum Spielen. Und da kannst du verschiedenen helfen, auch zu spielen. Hast Kontakt mit Menschen und kannst anderen mithelfen. In der Gemeinde gibt es viele Möglichkeiten, die ihr kennt schon, Kinderarbeit, Jugendarbeit, das Dienen am Wort, also das Predigen und diese alle anderen Gaben. Die dritte Reihe von Gaben, die da sind, ist die Lehre, das Unterrichten, die Bibelarbeit. Da muss ich sagen, das ist eine Gabe, die eine große Verantwortung hat und darum muss sie auch gut und ernst bearbeitet werden. Wenn du etwas austauschen willst von Gottes Wort, das ist ganz gut, ist super, gell? Wenn die Lehre, die biblische Lehre in der Gemeinde viel von dir abhängt, dann musst du wirklich arbeiten. Wirklich arbeiten. Dass was du weitergibst, auch gut fundiert ist in Gottes Wort. Dann gibt es die vierte Reihe Gaben, die Gaben der Ermahnung. Ermahnung vom Griechischen her ist nicht nur Ermahnung im Sinn, man sagt jemandem, was nicht geht, sondern Ermahnung ist auch Seelsorge. Und in der Ermahnung im Griechischen ist auch Ermutigung. Wir haben kein Wort im Deutschen, auch nicht im Französischen, wir haben kein Wort, wo alle diese Begriffe vom Griechischen weitersagen. Aber eigentlich ist in der Ermahnung auch Ermutigung. Da müssen wir lernen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vielleicht zu viel Ermahnung haben, zu wenig Ermutigung. Ja? Und die Gemeinde braucht Ermutigung. Mut zum Weitergeben, Mut in aller Schwachheit mit Gott zu lernen, Freude, um mit ihm zu gehen, Freude, um weiterzuziehen. In der Gabe der Ermahnung ist natürlich die Gabe drin vom Hirtendienst, da wo auch die Besuche drin sind. Wenn du mal überlegen willst, was ein Hirtendienst ist, dann lese Ezekiel 34, ganze Kapitel, Ezekiel 34, und da hast du das ganze Hirtenbild drin, was die Hirten von Israel nicht gemacht haben und was der gute Hirte Jesus bringen wird. Fünfte Reihe von Gaben sind die Gaben der Organisation. Die Gabe der Leitung. Es ist merkwürdig, dass wir in den Gaben der Leitungen oft in den Gemeinden so wenig lernen. Wenn ein Geschäftsführer ein Geschäft leiten muss, da hat er Kürze durchzumachen. Ich habe Kürze durchgemacht für Geschäftsleitung. Ja? Und vieles davon brauche ich für Organisation und Leitung. Weil eigentlich, man kann so viel Planung haben, dass in der Planung einer Gemeinde jeder seinen Platz weiß und jeder weiß, wo es weitergeht. Und da können wir auch den Herrn bitten dafür, dass er Gaben der Leitung gibt und dass die Leiter sind, auch in diese Richtung arbeiten. Und das sechste und letzte, was im Text ist, im Römer, sind die Gaben des Erbarmens, der Lebenshilfe mit Freude. Erbarmen und Lebenshilfe mit Freude. Vielleicht hast du in deinem Herzen etwas, was Erbarmen klingt zu anderen. Vielleicht beschäftigt es dich, wenn du Menschen siehst, die Not sind. Oder vielleicht beschäftigt es dich, wenn du siehst in der Gemeinde jemand, der in einer schweren Situation durchgeht. Denke nicht, dass du einfach dass das immer nur ein Signal ist im Leben, um zu beten. Gewiss, es ist ein Signal zum Beten, aber es kann viel mehr sein als das Signal zum Beten. Es kann auch machen, dass du dann eine Karte schreibst und Mut machst. Es kann auch machen, dass du telefonierst und dem anderen sagst, es hat mich beschäftigt zu sehen, wie du da diese schwere Situation durchgehst. Kann ich dir in etwas helfen? Was kann ich tun für dich? Wenn er nichts weiß, kann man ihm immer sagen, und wenn je etwas kommt, was ich helfen könnte, bitte telefonier mir. Ich bin bereit, dir zu helfen. Die Gabe des Erbarmens, die bleibt oft stehen bei uns Gläubigen, indem dass wir beten. Ich möchte nicht sagen, dass das Beten nebensächlich ist, gell? Aber das Beten kann auch eine billige Entschuldigung werden, um nichts zu tun. Kann es auch werden, gell? Wo ich denke, ich bete jetzt, okay, das ist jetzt wichtig, ich bete für diese Leute. Und vielleicht sollte ich überlegen, was kann ich tun? Es trifft mein Herz. Es beschäftigt mich. Was kann ich dazu tun? Es gibt viele Brücken zu schlagen, gell? Zwischen den Generationen, ihr seid ja alle jung, zwischen den Generationen, muss ich noch sagen, zum Schluss, wie das schön ist, wenn Brücken geschlagen werden. Zum Beispiel den Jugendgruppen musste ich lernen in Frankreich, dass sie einen Auftrag haben bei den ganz alten Menschen. Und zwar wurde dann einfach die Sache ganz spontan, dass für jeden Geburtstag von den alten Menschen gingen zwei von der Jugendgruppe mit Blumen, Geschenk und so zu ihnen, Geburtstag, einen Moment bei ihnen und mit den alten Leuten beten und ihnen danken, was sie mit dem Herr leben und wie sie kostbar sind in dieser Gemeinde. Und als das so ins Rollen kam, da sind dann spontan die älteren Menschen, haben sie telefoniert und wollten wissen, hat eigentlich die Jugendgruppe Gebetsanliegen? Und dann haben die Alten, die Jungen gefragt, für was können wir denn beten für euch? Und wenn die Jungs dann rausgehen auf die Straßen zum Singen und zum Evangelisieren, dann kommen die Alten zusammen zum Beten. Das ist also wunderbar. Und das hat eine ganze Brücke geschlagen zwischen den Generationen und das stört dann zum Beispiel gar nicht die alten Menschen in diesen Gemeinden. Ich denke jetzt besonders an eine Gemeinde, wo das so läuft. Das stört das, die Alten sind gar nicht daran gestört, dass die Jungen einen ganz anderen Musikstil haben, wenn sie auf der Straße spielen und singen. Die Alten haben diese Musik nicht so gerne. Ja? Nicht ihren Stil, ja? Okay? Aber sie beten für die Jungen, sie beten, dass das Evangelium durchgeht. Und sie können über diesen Stil hinausschauen, weil sie die Herzen kennen von diesen Jungen, weil eine Brücke geschlagen ist in der Liebe. Und es braucht in jeder Generation, braucht es Brückenbauer. Die merken, da in der Gemeinde gibt es plötzlich einen Fluss dazwischen, zwei Teile, die getrennt werden. Wie kann ich da eine Brücke bauen? Wie kann ich eine Brücke bauen? Und da gibt es viele Möglichkeiten, um Brücken zu bauen. In der Liebe, mit den Gaben, die uns Gott gegeben hat. Ich will da aufhören. Wir haben noch ein wenig Zeit. Dann will ich vorschlagen, dass wir noch miteinander beten. Und nachher haben wir noch ein paar Minuten auch, um Fragen zu stellen, wenn Fragen da sind. Okay? Geht das? Ja, vom 2. Timotheus 2, gell? Ja. Jawohl, ja. 2. Timotheus 2, nehmen wir nochmal, ab 20. Nun gibt es ja selbst in einem reichen Haushalt nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Während die einen bei Festen und großen Feiern auf den Tisch kommen, gebraucht man die anderen für den Abfall. Wer sich von diesem Schwätzern fernhält, der wird wie eins der edlen Gefäße sein, rein und wertvoll, nützlich für den Hausherr, geeignet für alles, was gut ist und Gott gefällt. Diese verschiedenen Gefäße sind zuerst in verschiedenen Materien, oder? Das sieht man da. Die Materien sind verschieden. Eines ist Gold, eines Holz, einer ist auch aus Zorn. Das Erste, was wichtig ist, dass alle diese Materien gebraucht werden können, ist, dass sie gereinigt werden. Das ist das Erste Wichtige in diesem Text, dass diese Gefäße gereinigt sein müssen, um gebraucht zu werden. Und dann, wenn sie gebraucht werden, diese Gefäße, dann, wenn sie gereinigt sind, da wird der Herr diese Gefäße gebrauchen, so wie er will. In Situationen, wo er sie gebraucht, um ganz Gewöhnliches zu tun, oder wo er sie gebraucht, um in anderen Situationen so wie Goldgefäße zu sein. Das heißt, dass hier die Materie nicht eine Materie ist, die bleibt. Das merkt man, weil es sich ändert im Text. Einmal ist im Text, ist es die Materie, die da ändert, die da Gold wird, und dann die Materie, die gesagt ist, Holz oder Ton. Es ist eine Änderung da. Und diese Änderung ist da, so wie Gott es brauchen will. Also in einer Situation kannst du von Gott gebraucht werden als ein goldenes Gefäß. In anderen Situationen wirst du von Gott gebraucht als ein Gefäß aus Ton. Das Wichtige, dass er dich gebrauchen kann und mich gebrauchen kann, ist, dass unser Gefäß gereinigt ist. Wenn unser Gefäß gereinigt ist, dann kann er es brauchen, so wie er will. Er kann dich in einer Situation, wie das Mädchen, das die Dienerin war bei Naaman, die eigentlich nur Dienerin war, da hat er in einer Situation dieses einfache Mädchen, diese Sklavin, hat er gebraucht, um den Naaman, der Naaman, oder wie man auf Deutsch sagt, Naaman, um den Naaman den Weg zu zeigen zur Heilung in Gottes Gegenwart. Ja? Aber das war eine Situation, wo nur für eine Zeit Gott diese Magd, diese Knecht gebraucht hat, um eigentlich ein goldenes Gefäß zu sein bei einem ganz wichtigen Mann. Aber was wichtig war, ist das Gefäß gereinigt ist. Das Gefäß von Gott gereinigt, und dann wird Gott es brauchen. Also mit den anderen, wenn wir einen Text, zum Beispiel dieser Text, exegetisch, also von der Auslegung her, angehen, dann müssen wir diesen Text angehen wie alle Texte. Das heißt, dass wir nicht in einen Gegensatz kommen mit anderen Texten, oder? Kontext. Und nicht im Gegensatz mit anderen Texten, die in der Bibel sind. Wenn ich jetzt sagen würde, es gibt verschiedene Werte der Dienste, wo es wichtige und nicht wichtige Dienste gibt, da gehe ich in Gegensatz mit anderen biblischen Texten. Oder? Also muss ich einfach in so Grenzfragen, muss ich in der Überlegung haben, was sagt die Bibel im Gesamten über Dienste? Wenn ich weiß, was sie sagt über Dienste, was hat Dienste für einen Wert, dann weiß ich, dass in diesem Text ist das Wichtige, dass das Gefäß gereinigt ist. Und der zweite Gedanke in diesem Text ist, dass das Gefäß dann von Gott gebraucht werden kann für solche Sachen, die edel sind, oder für solche Sachen, die nicht edel sind. Es gibt natürlich auch andere Auslegungen, gell? Das ist ein Gedankengang. Genau. Das ist die ganze Problematik, die Paulus in Römer 14 auswickelt, gell? Aber diese Frage ist, hat einen ganz tiefen, ich würde sagen Sinn, aber das ist nicht das richtige Wort. Tiefen Sinn drin, dass wir verstehen, wie unser Gewissen eigentlich, das Gewissen ist nicht eine Garantie für Wahrheit. Okay? Wahrheit mit einem ganz großen W, Double W. Also für die Wahrheit Gottes. Das heißt, dass wenn ich handle gegen mein Gewissen, dann geht bei mir, bei jedem Mensch den Frieden weg. Dann muss ich zurückkommen und in den Frieden zurückkommen und so handeln, dass mein Gewissen einverstanden ist. Aber, ich muss weiter arbeiten mit meinem Wissen, weitergehen in der Schrift, in der Bibel, um genau zu wissen, ob jetzt mein Gewissen das Stopp sagt, durch das, was ich bekommen habe, und was ich denke, und was von meiner Kultur ist, oder ob das Gewissen markiert wirklich ist von Gottes Wort. Ja? Und das ist nicht so einfach. Das ist oft kein Problem, solange dass man in derselben Gruppe lebt. Geht es noch gut, gell? Aber es ist nicht so einfach. Ich komme in Gemeinden, wo am Ausgang, so wie ihr Tee habt und Kuchen, so, ne? Wo es am Ausgang gibt's guten Wein, ja? So richtig guten, von einer Weingegend, die guten Wein hat, ja? Ja, für andere ist das total schockierend. Ich war in einer Gemeinde, das war auch für mich komisch, ich war in einer Gemeinde, wo Brüder, sobald sie draußen waren, haben verschiedene Brüder eine Zigarette angezündet. Oder? Boah, ja, war komisch, oder? Wie ist das mit dem Gewissen, verstehst du? Wo und was und wie, ja? Und wie du gesagt hast, mit dem Kirschbaum und mit den Kirchen, gell, die Kirchen, die gehen dann sowieso kaputt und verfaulen und so, gell, okay? Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass unser Gewissen nicht einfach ein Gesetz wird, schon nicht für uns und auch nicht für andere. Und das ist nicht einfach zum Leben. Aber da brauchen wir Gottes Hilfe dazu. Erstes Wichtige ist, dass wir nicht dem anderen aufzwingen, was wir in Nebensachen als Überzeugung haben, muss nicht beim anderen eine Überzeugung werden. Sonst gehen wir in eine Gesetzlichkeit und markieren wir das Gewissen vom anderen und stellen den anderen unter Druck. Aber wir müssen wissen, dass mit Jesus leben ist von der Sünde weggehen. Und von der Sünde weggehen heißt auf keinen Fall den Sünder verstoßen. Der Sünder lieben und die Sünde hassen. Und das ist ein ganzes Wesen, das wir lernen müssen. Es ist gar nicht so einfach, das zu lernen. Ich bin oft als Jüngeren, bin ich oft in Nachtlokale gegangen mit meiner Gitarre, um zu singen, ja? Da kam ich so rein, die ersten Male, als man mich nicht kannte, war es so ziemlich schwierig, ja. Und nachher haben sie meistens den Jukebox, also die ganze Musikkiste, abgestellt. Und der Chef vom Lokal gesagt, so, Danny, sing uns eins, ja. Und da habe ich immer zuerst Englisch gesungen, dass niemand was versteht. Und es ging besser, gell. Und nachher habe ich angefangen, dann Französisch, so Evangelisationslieder zu singen, zeugnishafte Lieder zu singen, gell. Das war immer mit viel Kampf verwickelt. Und ich wusste, dass ich diesen Leuten das Evangelium predigen soll, dass sie es wissen müssen. Aber ich weiß genau, dass ich diesen Dienst hätte ich nie anderen Gläubigen aufzwingen können und dürfen. Denn für viele wäre nur schon das Reingehen in so ein Lokal, wäre in ihrem Gewissen schon abgeschrieben. Könnte nicht. Und das verstehe ich und da sage ich Ja dazu und dann sage ich einem Christen, mach es nicht. Mach es nicht. Aber ich glaube, dass Gott immer wieder verschiedene Möglichkeiten schenkt in Gewissen von den Christen, um ganz spezifische Dienste zu tun, weil er will, er hat Werke vorbereitet für dich und um in diese Werke hineinzusteigen, muss er auch dein Gewissen schulen. Er muss es schulen. Wenn er es nicht schult, dann kannst du diese Werke nicht tun. Und darum müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht zu schnell unter Christen, dass wir uns nicht zu schnell richten und meinen, ja, der ist Sportler und sagt, der ist Christ und Sportler, ja, ist er wirklich Christ als Sportler? Weiß nicht. Der ist Musiker und Christ und boah, weiß nicht genau, gell? Aber Gott gibt auch ganz besondere Gaben, Aufgaben und Gewissenseinstellungen für besondere Dienste. Dürfen wir nicht vergessen. Sonst kommen wir dann zu schnell in einen Rahmen wo wir allein die sind, die eigentlich richtig leben, gell? Ich habe nicht geantwortet, ganz klar. Denn ich habe keine Antwort, verstehst du? Weil das Gewissen muss geschult werden durch Gottes Wort, aber auch durch Situationen. Ich sage durch Situationen, weil ich jetzt gerade an Petrus denke, Apostelgeschichte, weißt du? Er wollte ja nicht zu den Heiden. Und da musste Gott eigentlich ihm offenbaren, jetzt ist von dem Ding. Ja, aber mein Gewissen, ich kann doch nicht, verstehst du? Das ist doch unrein. Kann ich nicht anlangen. Und ich verstehe, das war ganz bestimmt eine Kampfzone für Petrus, die schlimm war. Denn in seinem Gewissen war Petrus immer noch der zu den Juden hängte. Ganz stark in seiner Kultur. Darum musste ihn dann Paulus mal sagen, du Petrus, da, wo du da mit den Juden warst, das war nicht klar, gell? Da bist du ein wenig so zu ihnen, mit ihnen gemacht, mitgemacht so. Achtung, Petrus, du hast ein anderes Evangelium. Und dann hat er dem Petrus seine Hosenträger angespannt, ja. Und dann ist der Petrus wieder grad gegangen, ja. Aber es war für den Petrus seine Seite, wo in seinem Gewissen er gekämpft hat. Darum hat Gott eingegriffen mit diesem eben in unreinen Tieren, die er essen sollte, dass er zu den Heiden gehen kann. Und nachher doch war es noch schwer für ihn. Gell? Gott schult für den Dienst. Er schult auch das Gewissen für den Dienst. Das Ende, sagt das Ende nochmal lauter, was du gesagt hast. Weiß nicht mehr. Und ich soll es wissen, gell? Also die Frage ist eigentlich die, wenn einer ein schwaches Gewissen hat oder etwas anderes im Gewissen als der andere, sagt Römer 14, sagt also Gott in Römer 14, sagt er, dass wenn einer ein schweres Gewissen hat, dass dann der das Stärkere hat, soll sich unterstellen aus Liebe zu dem, der das Schwache hat. Okay? Mir scheint das ganz klar und wichtig, auch gar nicht einfach. Das heißt, dass ich habe weniger Mühe mit Situationen, wo jemand nach der Bibel schwereres Gewissen hat, dann kann ich nachlassen. Ja? Aber mit denen, die ein stärkeres Gewissen haben, ist es viel schwieriger, weil du dann immer in einer Situation drin bist, wo du denkst, der ist jetzt zu frei, verstehst du? Der geht jetzt zu weit. Und du siehst nicht genau dann, wie eine Haltung haben zu dem, der zu weit geht, oder? Wie weit darf ich mit meinem schwachen Gewissen, wie weit darf ich sagen, das schockiert mich und dem anderen praktisch verlangen, sollte jetzt ändern? Und wie weit muss ich sagen, das schockiert mich, ich muss ändern? Das ist das, was nicht immer einfach ist, oder? Ich weiß zum Beispiel, dass am Anfang von meinem Dienst waren verschiedene liebe Brüder und Schwestern, waren sehr kritisch zu mir, weil sie schockiert waren, oder? Ich ging auf die Straße predigen und Nachtlokal und so, gell, und das Evangelium predigen, und die haben immer gedacht, geht er wirklich predigen? Man fragt sich, verstehst du, was macht er da drin? Ja? Geht er wirklich predigen? Oder ist es nicht noch vom alten Leben und alten Zeit, dass er da drin ist, einfach um Mädchen anzuschauen, gell? Geht er wirklich predigen, ja? Und da kam so vieles hoch, oder? Wo ich dann so hintenrum gehört habe, ja? In dem Moment konnte ich nicht sagen, ich höre diesen Dienst auf, wegen ihrem Gewissen. Denn mir war es eine Last, diese Verlorenen zu sehen. Und oft war ich in einem Kampf drin, haben mir gesagt, was sollst du jetzt machen? Sollst du zurückgehen wegen dem Gewissen von Gläubigen? Oder sollst du nach vorne gehen wegen den Verlorenen? Und das war nicht immer einfach. Und da war ich sehr oft froh, dass wir miteinander diskutieren konnten, Ursula und ich, um zu wissen, was und wie geht's jetzt weiter. Aber dann ist auch die ganze, da wo ich wusste, dass Menschen dann gegen mich geredet haben, weil sie dachten, oder, das verstehe ich. Diese Leute habe ich dann besucht, oder, einzeln. Habe ihnen nochmal gesagt, wie ich brauche, dass Menschen für mich beten, dass ich wirklich das Evangelium verkündige und so weiter, gell? Etliche haben geglaubt, andere haben nicht geglaubt. Das ist auch ihre Freiheit. Und dann, da glaube ich auch, darum sagt Paulus dem Timotheus, wenn du ein Knecht Gottes bist, dann musst du auch akzeptieren, annehmen, dass es solche gibt, die Böses gegen dich reden und gegen dich sind und dass du dann nicht in einen falschen Kampf hineinsteigst, oder? Ich wusste, ich muss weitermachen, aber ich habe voll akzeptiert, dass diese lieben Freunde und Gläubige, dass die das nicht verstehen. Und das war für zwei Gewissen, gell, wo man nicht dasselbe eigentlich Maß hat und es nicht einfach war, durchzugehen.